Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Reichtum, Geld, Armut, Geldgier, Geldliebe, Gottesliebe, das sind alles Begriffe, die jedoch wichtig sind für uns, für unser tägliches Leben. Nicht nur für unseren physischen Erfolg, sondern auch für unseren geistlichen Erfolg. Und so möchte ich heute in dieser Predigt mit dem Thema über Geld und Reichtum fortfahren. Wir hatten ja in der letzten Predigt bereits sehr vieles gesehen im Hinblick auf das Geld, ob es ein Segen ist, ob es ein Fluch ist, wie man es behandeln sollte. Aber es gibt ja noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Und so möchte ich heute zunächst einmal damit beginnen, Ihnen zu zeigen, dass Gott in keinster Weise gegen Geld ist, gegen Reichtum ist. Aber es muss auf richtige Weise erworben worden sein. Zunächst einmal möchte ich eine Stelle vorlesen aus dem Buch Jesaja, die sich mit einem Zustand beschäftigt, der existieren wird, wenn Jesus Christus zurückgekommen ist, wenn er hier auf Erden herrscht. Denn wir wissen ja alle, dass Christus zurückkommen wird, um hier auf Erden zu herrschen. Zunächst einmal während des sogenannten Millenniums, des tausendjährigen Reiches hier auf Erden. Es wird eine Herrschaft hier auf Erden sein, nicht irgendwo im Himmel über die Erde, sondern auf der Erde über die Erde. Und das sogenannte Millennium wird häufig beschrieben in der Bibel. Und wir lesen jetzt eine Stelle in Jesaja Kapitel 60 und angefangen in Vers 4. Jesaja Kapitel 60 und angefangen in Vers 4. Und wir sehen dann eine gewisse interessante Aussage, wie Gott zu Reichtum steht. Da heißt es: Hebe deine Augen auf, sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Vers 5. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Und wenn wir weiterlesen in Vers 9, dann sehen wir wiederum, dass Gott dies in keinster Weise nicht gut heißt, dass Israel in der Zukunft in der Tat mit Reichtum gesegnet werden wird. Vers 9, wo es heißt: Die Inseln harren auf mich, und die Tarsus-Schiffe vor allem, dass sie deine Söhne von ferne herbringen, samt ihrem Silber und Gold, für den Namen des Herrn, deines Gottes, und für den Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Auch in Vers 11. Deine Tore sollen stets offen stehen und weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden, dass der Reichtum der Völker zu dir gebracht und ihre Könige herzugeführt werden. Und dann noch in Vers 17, wo es heißt: Ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anstatt des Eisens bringen und Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der Steine. Und ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deinen Vögten die Gerechtigkeit. Und es geht ganz klar hier um das Millennium, denn es heißt weiter in Vers 18, man soll nicht mehr Frevel oder nicht mehr von Frevel hören in deinem Lande, noch von Schaden oder Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob heißen. Wir finden eine weitere Stelle, die etwas Ähnliches zum Ausdruck bringt, im Buch Haggai. Haggai Kapitel 2 und lesen wir angefangen in Vers 7. Haggai Kapitel 2 und Vers 7. Ich lese die Verse 7 und 8. Wir werden nachher noch auf das Buch Haggai zurückkommen. Aber zunächst einmal hier im Hinblick auf Segnungen von Gott, die eben auch Reichtum mit umfassen. Haggai Kapitel 7, Haggai Kapitel 2 und Vers 7. Ja, alle Heiden will ich erschüttern, da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Und da Gott der Eigentümer von Gold und Silber und Reichtum ist, kann er auch, wenn er will, andere damit segnen. Und wir werden sehen und haben bereits ja schon gesehen, dass Gott dies tun wird. Aber zunächst einmal muss es zu einer Gesinnesänderung kommen. Zunächst einmal muss es dazu kommen, dass die Menschen eine richtige Perspektive haben zu Geld, zum Reichtum. Und das ist leider heute nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Und so finden wir auch gewisse interessante Aussagen, zum Beispiel im Buch Sephania. Im Buch Sephania, und lesen wir Vers 1, lesen wir Vers 18 im ersten Kapitel. Sephania 1 und Vers 18. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden. Denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Es geht hier um eine zukünftige Versklavung, eine zukünftige Bestrafung, hauptsächlich hier des Volkes Israel und Juda, des Hauses Israel und des Hauses Juda. Und ich spreche jetzt von dem modernen Nachfahren des ursprünglichen Hauses. Und es geht hier um den Tag des Zorns, wie es hier heißt. Und das ist eine Zeitspanne, die noch vor uns liegt. Eine Zeitspanne, wenn Gott eingreifen wird in die Geschehnisse dieser Welt, die ungefähr so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnen wird. Wir lesen etwas Ähnliches im Buch Hesekiel. Hesekiel Kapitel 7. Schauen Sie, die Menschen haben sich auf ihr Gold, haben sich auf ihr Silber verlassen, haben gemeint, wenn sie nur genug Geld haben, wenn sie nur genug Reichtum haben, dann wird sie das in irgendeiner Form beschützen in der Zukunft. Aber Gott sagt, keineswegs. Wenn eure Gesinnung eine verkehrte ist, dann wird euch euer Gold, euer Silber in keinster Weise helfen. Hesekiel Kapitel 7 und lesen wir in Vers 19. Sie werden ihr Silber hinaus auf die Gassen werfen und ihr Gold wie Unrat achten. Aber hier geht es nicht nur um das Haus Israel und das Haus Juda, hier geht es um alle Menschen. Denn der Zorn Gottes wird sich über alle Menschen ergießen, die sich von Gott abgewendet haben, die nichts wissen wollen von Gott. Sie werden also ihr Silber hinaus auf die Gassen werfen, ihr Gold wie Unrat achten, denn ihr Silber und Gold kann sie nicht erretten, wiederum am Tage des Zornes des Herrn. Und sie werden sich damit nicht sättigen und ihren Bauch damit nicht füllen. Denn es wurde zum Anlass ihrer Missetat. Schauen Sie, der falsche Gebrauch, die falsche Einstellung im Hinblick auf Geld, im Hinblick auf Gold, wurde zum Anlass für weitere Sünden, die sie begingen. Sie haben da auch eine falsche Hoffnung in sich aufkommen lassen. Lesen wir weiter. In Vers 20, sie haben ihre edlen Kleinode zur Hoffart verwendet und Bilder ihrer gräulichen Götzen, ihrer Scheusale daraus gemacht. Und darum will ich ihnen all das zum Unrat machen und will es Fremden in die Hände geben, dass sie es rauben und den Gottlosen auf Erden zur Beute, dass sie es entheiligen. Vers 22, ich will mein Angesicht von ihnen abwenden und mein Kleinod soll entheiligt werden, ja, Räuber sollen darüber kommen und es entheiligen. Wenn sich heute gewisse Kirchengebäude anschauen, die voll sind von prunkvollen, goldenen und silbernen Statuen, und die werden alle benutzt, um da angeblich die Heiligen, die diese Statuen repräsentieren, anzubeten, was in Gottes Augen ein Gräuel ist. Man soll nur Gott, den Vater, anbeten durch Jesus Christus. Und Gott wird dem ein Ende machen. In Jesaja Kapitel 2, Jesaja Kapitel 2, und lesen wir Vers 7. Jesaja 2 und Vers 7. Ihr Land ist voll Silber und Gold, ihre Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll Rosse, ihre Wagen ist kein Ende. Damit ist auch eine Anspielung gegeben auf Kriegsgeräte. Aber lesen wir weiter nun in Vers 20 im gleichen Kapitel. An jenem Tage, wiederum der Tag des Zornes Gottes, der Tag des Herrn wird hier angesprochen, an jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hatte machen lassen, um sie anzubeten, zu den Maulwürfen und Fledermäusen, damit er sich verkriechen kann in die Felsspalten und Steinklüfte vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. So lasset nun ab von dem Menschen, der nur ein Hauch ist, denn für was ist er zu achten? Mit anderen Worten, kein Vertrauen haben in Menschen oder den Reichtum von Menschen. Der ist nämlich vergänglich, der wird uns nicht helfen, wenn Gott anfängt, wie es hier heißt, die Erde zu strecken. Und wir finden sehr interessante Beschreibungen über eine Hure. Eine reiche Hure. Sie wird die reiche Hure Babylon genannt, Babylon die Große. Und wir kennen ja alle diese Stellen, nehme ich an, in Offenbarung 17 und 18. Hauptsächlich geht es mir hier jetzt um Offenbarung 18, wo diese Hure Babylon als eine sehr reiche Macht beschrieben wird. Nun, die meisten haben leider eine Fehlvorstellung von dieser Hure, dieser gefallenen Frau, und verwechseln sie mit anderen Religionen, mit dem Islam und so weiter und so fort. Obwohl es sich hierbei um die hauptsächlich letzte Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches handelt. Denn das Römische Reich würde 10-mal auferweckt werden, wie die Bibel uns deutlich zeigt. Und die 7 letzten Auferstehungen würden eine Kollaboration sein zwischen Kirche und Staat, und zwar in Europa. Und so hat es das immer schon in Europa gegeben. Und alle diese Ideen, dass es sich um etwas anderes handeln könnte, stimmen schon rein geschichtlich mit dem nicht überein, was wir erfahren haben, und natürlich nicht mit dem, was die Bibel sagt. Aber die Bibel zeigt uns auch, dass es letztendlich ein Ende nehmen wird mit dieser reichen Hure Babylon. Der modernen Babylon. Es geht nicht um das alte Babylon zur Zeit von Nebukadnezar. Es geht um ein modernes, zukünftiges Babylon, das bereits jetzt dabei ist, sich zu formieren in Europa. Und letztendlich wird es eine Staatenformation geben von 10 Nationen oder Nationengruppen. Und die werden dann ihre Autorität, wenn sie zur Macht gelangen, zu dem Zeitpunkt an einen charismatischen Führer geben, dem sogenannten Tier. Und der wird noch kommen, ist natürlich schon am Leben, nur hat sich noch nicht offenbart, wer es sein wird. Aber das wird sich bald erweisen. Offenbarung Kapitel 18 und Vers 7. Da wird über diese Hure Babylon gesprochen, dieses wirtschaftliche System in Europa. Da heißt es, wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe. Und Leid werde ich nicht sehen. Und dann weiter in Vers 11. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Zurzeit ist die Europäische Union eine der größten wirtschaftlichen Mächte, mit denen viele andere Länder kommerziellen Verkehr haben. Gold und Silber und Edelsteine, Vers 12, und Perlen und feines Leinen und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechende Hölzer und allerlei Gerät und Elfenbein oder aus Elfenbein und allerlei Gerät aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feinstes Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Es ist ja heute leider auch schon so, dass gewisse Organteile vermarktet werden. Alles das wird ein Ende haben. Vers 15. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen, weh, weh, du große Stadt, denn Babylon, dieses System, hat eine Stadt, die auf 7 Hügeln erbaut ist, wie sie in Offenbarung 17 beschrieben wird. Aber diese Stadt wird vernichtet werden. Weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinen Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Da lesen wir in Vers 17, in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und alle Schiffsherren und alle Steuerleute und die Seefahrer und die auf dem Meere arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Warum wird Gott ein solch schreckliches Strafgericht über das babylonische System und auch die große Stadt Babylon hervorbringen? Nun, es wird hier etwas sehr Interessantes gesagt. Zunächst einmal, es heißt in Vers 23, das Licht der Lampe soll nicht mehr an dir leuchten und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr an dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei. Denken wir an meine Aussagen in der letzten Predigt über Simon, den Zauberer. Durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden. Und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Schauen Sie, es waren schreckliche Dinge geschehen in der Vergangenheit. Es werden weiter noch schreckliche Dinge geschehen. Ein Martyrium wahrer Christen steht bevor. Und es ist interessant, wenn heute das Oberhaupt der katholischen Kirche sagt, dass man keinen Krieg führen darf und man soll dafür Abbitte tun, dass man Waffen gesegnet hat in der Vergangenheit, wo doch gerade die katholische Kirche sehr instrumental an dem Mord vieler, auch gerade religiöser Minderheiten, beteiligt war und diese sogar auch mehr oder weniger durchgeführt hat. Alles dies wird sich wiederholen, laut Bibel. Aber ich möchte hier auf Jesaja Kapitel 47 eingehen, denn hier gibt es eine Parallelstelle zu dem, was wir gerade in Offenbarung gelesen haben. Jesaja Kapitel 47 und Vers 8. Jesaja 47 und Vers 8. So höre nun dies, auch hier geht es um Babylon. So höre nun dies, die du in Volus lebst und so sicher sitzest, und sprichst in deinem Herzen, ich bin's, und sonst keine. Ich werde keine Witwe werden, noch ohne Kinder sein. Und lesen wir weiter in Vers 10. Denn du hast dich auf deine Bosheit verlassen, als du dachtest, niemand sieht mich. Deine Weisheit und Kunst hat dich verleitet, dass du in deinem Herzen sprachst, ich bin's, und sonst keine. Der Befelderby beschreibt, ich und sonst gar nichts. Ich lachte, ich bin's und sonst niemand. Aber interessant ist auch, wie die englischen Bibeln es bringen, wo es hier heißt, ich bin's. Da wird übersetzt, ich bin. Nun, Sie wissen ja, die Ausdrucksweise, ich bin, ist eine Ausdrucksweise für Gott. Sowohl den Vater als auch Jesus Christus. Jesus Christus hat mehrfach gesagt, dass er derjenige ist, der ich bin. Immer schon gewesen ist. Man kann sagen, Jahwe, wenn man diesen Ausdruck so benutzen will. Ich bin, der ich bin. Ich war, der ich war. Und ich werde immer der sein, der ich sein werde. Mit anderen Worten, der ewig Existierende. Aber das Wort ich bin ist sehr wohl eine Bezeichnung für Gott, den wahren Gott. Und hier ist es diese falsche Macht, die von sich vorgibt, nicht nur möglicherweise anstelle von Gott aufzutreten, sondern selbst Gott zu sein. Wir lesen ja im Neuen Testament, dass der falsche Prophet im Tempel Gottes sein wird und von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Und damit viele Menschen verführen wird, weil ihm auch die Macht gegeben wird, aber nicht von Gott, Wunder zu tun, lügnerische Wunder zu tun, um damit die Menschen zu verführen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, wie es heißt. Aber hier geht es um diese reiche Hure Babylon, die sehr reich war und noch reicher werden wird in der Zukunft, bevor dann ihre Vernichtung kommt, weil dieser Reichtum wiederum nichts weiter war als Anlass zur Zauberei, Anlass zur Verführung anderer, Anlass Gott gegenüber eine abfällige Haltung einzunehmen. Aber Gott liebt Reichtum. Gott lebt in Reichtum. Wir hatten ja gelesen, dass er sagt, alles Silber, alles Gold gehört mir sowieso, ich habe es alles erschaffen. Und Gott will diesen Reichtum mit uns teilen. Schauen wir uns einmal in Offenbarung Kapitel 21 an, wie das himmlische Jerusalem beschrieben wird, das auf die Erde kommen wird, die neue Erde, wenn sogar Gott der Vater auf die Erde kommen wird. In Offenbarung Kapitel 21 wird dieses neue Jerusalem beschrieben, wird das als eine sehr abfällige, arme, bedauernswerte, zerfallene Stadt beschrieben. Offenbarung 21 und Vers 10. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Wir lesen früher in den früheren Kapiteln, dass Gott eine Stadt für uns bereitet im Himmel. Aber sie wird auf die Erde kommen, eine neue Erde, die Gott schaffen wird. Und schauen wir uns an, wie diese Stadt beschrieben wird, in Vers 18. Ihr Mauerwerk ist aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Da werden die Edelsteine aufgeführt. Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen, ein jedes Tor aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und dann auch noch in Vers 26. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Schauen Sie, das wird diese Enderfüllung sein der Prophezeiung, von der wir eben schon im Alten Testament gelesen hatten. Wir sehen also, dass Gott in Glanz und in Herrlichkeit lebt und auch Glanz und Herrlichkeit will. Das nebenbei gesagt bedeutet auch, dass wenn wir uns am Sabbat und an den jährlichen heiligen Festtagen, die ja auch Sabbate genannt werden, vor Gott versammeln, dass wir dann nicht in schäbiger, abgenutzter, schmutziger, legerer Kleidung daherkommen, sondern wir zeigen durch unsere Kleidung, dass wir verstehen, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen, des herrlichen Königs, der Himmel und der Erde, der in Herrlichkeit und Glanz wohnt. Und wir zeigen unseren Respekt dadurch, auch äußerlich, dass wir uns in die Gegenwart dieses unglaublich machtvollen und herrlichen Gottes begeben. Und so ist es Gottes Absicht und immer schon gewesen, sein Volk zu segnen, auch physisch zu segnen. Und wir werden uns jetzt einige Stellen anschauen, die das zeigen, denn einige meinen ja also, reich zu sein ist ein Fluch, muss ein Fluch sein, von daher ist es nicht gut, wenn ein Christ reich ist, sondern er muss arm sein, denn sonst würde er von Gott abgelehnt. Das ist keineswegs der Fall. Es geht um die Motivation, es geht um die Einstellung. Schauen wir uns einmal an in Psalm 112, was Gott ganz allgemein zu seinen Segnungen für seine Kinder sagt. Psalm 112, und lesen wir die Verse 1 bis 3. Halleluja! Wohl dem, der den Herrn fürchtet und der große Freude hat an seinen Geboten. Schauen Sie, das ist schon eine Voraussetzung hier, um die es geht. Man muss Gott fürchten, man muss ihn respektieren und man muss große Freude haben an seinem Gesetz. Nicht meinen, das Gesetz sei abgeschafft, man brauche es nicht mehr zu halten. Oder ach, es ist ja eine Qual, diesen Sabbat zu halten und diese heiligen Festtage und so weiter und so fort. Nein, das ist schon nicht unbedingt eine Voraussetzung dafür, dass man jetzt reichlich von Gott gesegnet wird. Nein, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten, der sich freut, wenn der Sabbat kommt, weil er jetzt am Sabbat sich mit geistlichen Dingen mehr beschäftigen kann als während der Woche, der sich auf das Wort Gottes konzentrieren kann, der Versammlungsbesuche durchführen kann mit Gleichgesinnten und so weiter und so fort. Es sollte uns eine große Freude sein, den Sabbat halten zu dürfen. Sein Geschlecht wird gewaltig seinem Lande und die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Denn wenn wir auf richtige Weise den Sabbat halten, werden unsere Kinder ebenfalls dann auf richtige Weise in vielen Fällen den Sabbat halten. Es ist keine Garantie, aber unser Beispiel hat schon sehr viel damit zu tun. Wenn wir laufend am Sabbat klagen und murren oder vielleicht Streit beginnen mit unserem Ehepartner am Sabbat und die Kinder sehen das, dann sagen die auch, ja, also dieser Sabbat ist für mich ja immer nur eine Qual. Darum kann es nicht gehen. Vers 3. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein, weil sie von Gott gesegnet sind, weil die Voraussetzungen für eine solche Segnung vorliegen. Sie machen nicht den Reichtum zu ihrem Gott, sie haben den richtigen Respekt für Gott, für sein Gesetz und werden deshalb von Gott gesegnet. Schauen Sie, Abraham war sehr reich. Nun, Abraham, ein Freund Gottes, der eine große Position einnehmen wird im Reich Gottes, im Millennium herrschen wird über die Menschen, unter Jesus Christus natürlich, wir wissen dies. Aber er war sehr reich. Warum war er sehr reich? Weil er den Reichtum zu seinem Gott gemacht hatte, keineswegs. Schauen wir uns einmal 1. Mose 24 an. 1. Mose 24, die Verse 34 bis 35. 1. Mose 24 und die Verse 34 und 35. Hier wurde der Knecht von Abraham ausgesandt, um eine Dame, eine Frau, eine Ehefrau zu finden für den Sohn Abrahams. Und er stellt sich jetzt hier den zukünftigen Schwiegereltern von Abraham vor. Und er sagt, ich bin Abrahams Knecht und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Gott hatte ihn reich gesegnet, hatte ihm Reichtum gegeben. Und Abraham wusste, wo die Quelle seines Reichtums war. Und er hat das auch ganz deutlich gemacht. Und er wollte in keinster Weise das irgendwie nebulös verschleiert sehen in seinem Leben. Und so finden wir eine interessante Stelle in 1. Mose 14, Vers 22. Da kam nämlich der König von Sodom und wollte dem Abraham eine Belohnung geben dafür, dass er ihm geholfen hatte. Aber der König von Sodom war sowieso eine sehr zwielichtige Figur, wie wir wissen. Das ganze Sodom war ja ausgesprochen ungerecht. In 1. Mose 14, Vers 22. Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Nein, der Reichtum, den Abraham wollte, der sollte von Gott kommen und nicht von einer zwielichtigen Persönlichkeit hier, die irgendwie dann dem Abraham Geld geben wollte oder Reichtum geben wollte und dann sagen könnte, ja, ich habe also den Abraham reich gemacht. Und so lesen wir in 1. Samuel Kapitel 2 und Vers 7 etwas sehr Grundsätzliches. 1. Samuel Kapitel 2 und lesen wir Vers 7. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Manchmal macht Gott arm, aus gewissen Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Man darf gerade auch als Christ in keinster Weise meinen, dass wenn man jetzt, sagen wir einmal, Schwierigkeiten hat, wenn man vielleicht nicht so viel Geld hat, wie man haben sollte oder gerne hätte, dass es alles eine Frage von Zeit und Zufall ist. Schauen Sie, Gott regiert unser Leben, sollte er es zumindest tun, und wir müssen dies anerkennen. Wir müssen auch verstehen, dass nichts in unserem Leben passiert, von dem Gott nichts weiß. Und manchmal lässt Gott gewisse Dinge zu und manchmal bringt er gewisse Dinge zustande, um uns aufzurütteln, um uns zu zeigen, dass wir unseren Lebenswandel ändern müssen. Grundsätzlich, der Herr macht arm und macht reich. Aber wenn man arm ist, sollte das nicht Anlass sein für jemand, der nicht so arm ist, dann auf den herabzublicken. Diese Warnung ist sehr oft in der Bibel zu finden. Sprüche Kapitel 22. Sprüche Kapitel 22. Wir fallen und stehen unserem Herrn. Schauen Sie, nicht anderen Menschen gegenüber, die dann von uns irgendwo Rechenschaft fordern wollen, warum wir so leben, wie wir leben. Natürlich, in der Kirche ist es so, dass wir natürlich Regeln haben, das ist klar, darum geht es mir jetzt nicht. Aber man sollte keine anderen Menschen verurteilen und verdammen und sagen, ach, ich bin besser als der oder die, denn so etwas würde ich ja nie tun. Nun gut, wenn wir in der gleichen Situation wären, würden wir es höchstwahrscheinlich auch tun. Sprüche 22, Vers 2. Reiche und Arme begegnen einander. Der Herr hat sie alle gemacht. Schauen Sie, Gott ist unser Schöpfer. Gott hat uns alle erschaffen. Und manchmal lässt er es zu, dass Reiche und Arme sich begegnen, um auch zu sehen, wie dann so die Reaktion ist. Sprüche 29, Vers 13. Sprüche 29, Vers 13. Der Arme und sein Peiniger begegnen einander. Der beiden das Angesicht gab, ist der Herr. Oder das Augenlicht gab, ist der Herr. Hier wird der Reiche mit einem Peiniger gleichgesetzt. Und das ist ja leider oft der Fall, dass Reiche auf ihren Reichtum pochen und dann andere peinigen, andere in gewisser Weise schädigen. Auch das werden wir gleich noch sehen. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gott dann vielfach den Reichtum von diesen Menschen wegnehmen wird. In 1. Könige Kapitel 3 finden wir eine sehr interessante Stelle über den König Salomo. 1. Könige 3 und angefangen in Vers 5. Nun, wie wir wissen, David war gestorben. Salomo hatte jetzt die Herrschaft über Israel erlangt. Und wir finden jetzt hier eine sehr interessante Kommunikation zwischen Salomo und Gott. 1. Könige 3, Vers 5. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit, mit aufrichtigem Herzen vor dir, und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Throne sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Stadt. Ich aber bin noch zu jung, weder weiß oder weiß weder ein noch aus. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann, und so wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Schauen Sie, seine Ausgangsposition war eine sehr gute. Er war sehr demütig, er erkannte seine Grenzen, er wusste, er brauchte Gottes Hilfe. Er bittete oder er bat Gott, betete Gott um ein aufrichtiges, gehorsames Herz an. Und schauen Sie, was Gott erwidert. Und interessant ist auch, dass vielfach das bei uns möglicherweise der Fall ist, wenn wir uns taufen lassen. Wir haben die richtigen Vorsätze dann. Und wir sagen zu Gott in der Taufe, alles, was du gesagt hast, was wir tun sollen, das wollen wir tun. Und dann kommen dann Schwierigkeiten auf. Und auf einmal hat man dieses Versprechen sehr leicht vergessen. Leider war das bei Salomo auch der Fall. Aber zunächst einmal hier in Vers 10. Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Schauen Sie, er fährt aber fort zu sagen, und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum, und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Schauen Sie, die Ausgangsbasis war okay. Obwohl man auch hier fragen könnte, warum hat er jetzt nur ein großes Festmahl für alle seine Großen gemacht? Da gab es schon eine gewisse Problematik. Aber schauen Sie, der Salomo, der hatte erhalten, zunächst einmal, was Gott ihm hier versprochen hat. In 1. Könige Kapitel 10. In 1. Könige Kapitel 10 und Vers 23. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und gleichwohl fiel er ab von Gott. Hoffentlich hat er zu Ende seines Lebens bereut. Aber zunächst einmal fiel er ab. Warum? Weil er auf seine Frauen hörte, die er da so geheiratet hatte. Frauen und Nebenfrauen, das waren alles Frauen, die andere Götter anbeteten. Und dann hat er sich auch davon beeinflussen und verleiten lassen, hat auch andere Götter angebetet oder zumindest den Frauen dann Altäre verschafft und so weiter und so fort. Hat sich dann von Gott abgewandt. Seine große Weisheit, sein großer Reichtum haben ihn nicht davor bewahrt, von Gott abzufallen. Auch das Herz, das er bekam, das verständig war, das Richtige zu sehen, war nicht genug, denn er hätte ja auch dann das Richtige tun müssen und das hat er eben gerade nicht getan. Er war zu schwach. Er hat sich als zu schwach erwiesen. In Prediger Kapitel 5. Der Prediger ist ja von Salomo selbst geschrieben worden. In Prediger Kapitel 5, da lesen wir einmal eine interessante Stelle in Vers 18. Prediger Kapitel 5 und Vers 18. Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Was ist eine Gottesgabe? Eine Gottesgabe ist, wenn Gott einem, der die richtige Einstellung hat, Segnungen gibt, physische Segnungen, dann auch ihm die Möglichkeit gibt, diese Segnungen zu genießen und fröhlich zu sein darüber, erkennend, dass es Gott ist, der einem diese Segnungen gegeben hat. Alles dies ist eine Gottesgabe. Alles dies kommt von Gott. Das bedeutet eben in keinster Weise, dass dann an sich Reichtum schlecht ist, verwerflich ist, dass Geld irgendwo dazu führen muss, dass man von Gott abfällt. Das ist keineswegs der Fall. Es geht um die innere Einstellung eines Menschen. In Sprüche, Kapitel 10, Vers 22. Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Schlechte Übersetzung. Das kann man sich schon gleich anschauen, dass das so nicht richtig sein kann. Nein, die New King James Bible übersetzt hier: und Gott fügt keine Mühen hinzu, keine Sorgen hinzu. Wenn Gott einem physisch segnet, wenn es Gott wirklich ist, der dies tut, dann ist dieser Segen nicht mit Mühen und Sorgen verbunden. Die Schlachterbibel schreibt in der Anmerkung: vom Herrn gegebener Reichtum bringt keine der Mühen mit sich, die mit fälschlich erworbenem Reichtum verbunden sind. Und nicht nur fälschlich erworbenem Reichtum, sondern auch die Idee: jetzt bin ich zwar reich, was geschieht jetzt mit mir? Wie schütze ich mich jetzt vor Einbrechern? Wie sehe ich zu, dass der Reichtum mir nicht wieder abhanden kommt? Und so weiter und so fort. Dann ist die ganze Ausrichtung verkehrt. Dann hat man nicht begriffen, dass es Gott ist, der einem den Reichtum gegeben hat. Wir finden eine weitere Prophezeiung, ein weiteres Versprechen in Malachi Kapitel 3. Sehr bekannte Stelle, die auch zeigt, dass Gott einen physisch segnen wird und will, wenn gewisse Voraussetzungen vorliegen. Malachi Kapitel 3, angefangen in Vers 6. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten. Habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber spricht: ja, worin sollen wir uns bekehren? Wieso? Uns geht's doch gut, wir machen doch alles richtig. Das Gesetz ist ja abgeschafft, brauchen wir ja nicht mehr zu halten, nicht wahr? Hier gibt Gott die Antwort. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, so wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht: ja, womit betrügen wir dich? Antwort: mit dem Zehnten und mit Opfergaben. Darum seid ihr auch verflucht. Denn ihr betrügt mich allesamt. In anderen Worten: ihr braucht nicht meinen, dass ihr von mir Segen erhalten habt. Ihr seid verflucht. Und der Fluch frisst euren Reichtum auf, wenn ihr Reichtum haben solltet. Er frisst eure physischen Dinge auf, die ihr habt. Und jetzt sagt Gott Folgendes in Vers 10: bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Schauen Sie, da waren Bedingungen mit verknüpft. Gott sagt: wenn ihr mir den Zehnten in voller Höhe zahlt und auch hin und wieder Opfergaben bringt, dann werde ich euch segnen, auch mit Reichtum segnen. Nun, einige, die haben gesagt: ja, also die Kirchen, die lehren, dass man heute noch den Zehnten zahlen muss, dann wird man gesegnet. Ich habe jetzt den Zehnten gezahlt, werde nicht gesegnet, von daher muss ich jetzt mal diese Kirchen verklagen, die haben mich jetzt betrogen. Nun, einige haben tatsächlich Klagen dann angestrengt gegen kirchliche Organisationen, die den Zehnten lehren, aber haben natürlich in keinster Weise gewonnen. Selbst die Richter dieser Welt haben erkannt, dass diese Klage, eine solche Art von Klage, totaler Unfug ist. Aber schauen Sie, es ist hier mehr vorhanden. Nicht nur geht es darum, dass man jetzt den Zehnten zahlt, weil man halt den Zehnten zahlt und sagt: okay, da muss man automatisch gesegnet werden. Nein, Gott blickt auf das Gesamtbild. Und wenn einer zum Beispiel den Zehnten vielleicht sogar geflissentlich zahlt, wie der Pharisäer, der ganz bewusst hier ausgeklügelt hat, wie viel Zehnten er zahlen musste, aber total voller Hochmut war, total voller Arroganz, ja, den hat Gott auch nicht gesegnet. Schauen Sie, wenn man den Zehnten zahlt und gleichwohl im Ehebruch lebt oder in Unzucht lebt oder nach wie vor raucht oder andere Dinge tut, die man nicht tun soll, da kann man nicht erwarten, dass Gott einen segnet. Auch nicht, wenn man den Zehnten zahlt. Schauen Sie, das passt ja irgendwie auch nicht zusammen. Wir finden eine weitere interessante Warnung im Buch Haggai. Haggai, Kapitel 1, angefangen in Vers 2. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrn Haus baue. In anderen Worten, es ging damals darum, dass Gott wollte, dass der Tempel erbaut würde. Und das Volk war nicht dazu bereit, es zu tun. Heute hat Gott der Kirche Gottes einen Auftrag gegeben, hat gesagt, ihr sollt das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis verkündigen und dann wird das Ende kommen. Dann wird Christus zurückkommen, nicht vorher. Und viele wollen aber da irgendwie keinen Anteil daran haben. Die sagen, ach, die Zeit ist noch nicht gekommen oder vielleicht sogar schon vorbei, dass man weiterhin das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen muss. Und sie haben dann andere Prioritäten in ihrem Leben und wundern sich, warum es in ihrem Leben dann nicht so gut läuft. Vers 3, und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Achten wir darauf, wie es uns geht. Ihr seht viel, bringt wenig ein. Ihr esst, werdet doch nicht satt. Ihr trinkt, bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen, und wer Geld verdient, der legt's in einen löchernen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Und das soll mir angenehm sein, und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr, denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn's ihr schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und an jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Sehen Sie die falschen Prioritäten. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Manchmal ist Gott verantwortlich für gewisse Wetterbedingungen. Nicht immer, aber manchmal schon, wenn er seinen Plan verfolgt, wenn er eine gewisse Lektion den Menschen beibringen will, wie zum Beispiel hier dies der Fall war. Er hat gesagt, und hört doch mal zu, schaut doch mal euer Leben an, die Situation an, in der ihr euch befindet. Warum geht es euch so dreckig, um es deutlich zu sagen? Warum geht es Ihnen heute nicht so gut? Sind Ihre Prioritäten falsch gewählt? In Kapitel 2 fährt er fort, in Vers 15. Und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird von diesem Tage an und fernerhin, denn jetzt haben sie angefangen, am Bau des Tempels mitzuwirken. Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf den anderen gelegt war am Tempel des Herrn? Wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Maß haben sollte, so waren kaum 10 da. Kam er zur Kälte und meinte, 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da. Ich plagte euch mit Dürre, mit Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit. Schauen Sie, ich plagte euch damit. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Das war der Grund, warum Gott diese Plagen ausgeschüttet hatte. Die sollten sich zu Gott bekehren, die sollten überdenken, wie sie lebten, warum diese Dinge geschahen, weil sie keinen Segen erhielten von Gott, weil sie eben eine total falsche Motivation hatten, eine total falsche Einstellung, die sich dann auch in ihrem Leben reflektierte. Nun aber achtet doch darauf, Vers 18, wie es euch ergehen wird von diesem Tage an und fernerhin. Vom 24. Tage des 9. Monats, nämlich von dem Tage an, da der Tempel des Herrn gegründet ist, achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tage an will ich Segen geben. Schauen Sie, es ging hier, man könnte sagen, um Opfergabe. Es ging um die Beteiligung an der Arbeit des Werkes Gottes. Nun, einige, die Gelegenheit haben, dies zu tun, weigern sich. Die vielleicht sogar schon in der Vergangenheit mitgeholfen haben, die weigern sich auf einmal. Die wollen nichts mehr tun. Warum nicht? Nun, sie haben merkwürdige Gründe dafür vorgebracht.
aber letztlich sogar auch geistlich orientierte Gründe, die sie sich irgendwie so zusammengereimt haben. Aber letztlich geht es darum, dass ihr Leben total nicht dem mehr entspricht, was Gott erwartet. Und vielfach wissen sie das auch. Und dann suchen sie Rechtfertigungen. Aber schauen Sie, diese Rechtfertigungen werden einem niemals helfen. Und sie führen dazu, dass man mehr und mehr von Gott abfällt. Dass man mehr und mehr von der Wahrheit abfällt. Und Gott wird keinen Segen bringen über solche Leute. Sie werden mehr und mehr vom Fluch verfolgt werden. Sie werden mehr und mehr leiden müssen, bis sie aufwachen, bis sie erkennen, wie abgrundtief falsch ihr Leben ausgerichtet ist. Das sind Warnungen, die hier in der Bibel geschrieben stehen. Das sind Warnungen, die uns heute alle angehen sollten. Und machen wir uns nichts vor. Christus kam, nicht, dass wir arm werden, dass wir arm bleiben, dass wir vom Fluch verfolgt werden, dass uns Gottes Segnungen genommen werden. Ganz im Gegenteil. Johannes Kapitel 10 und Vers 10. Johannes Kapitel 10 und Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. In diesem Leben ein ausgefülltes Leben sollen wir haben, sagt Christus. Auch in physischer Hinsicht volle Genüge, dass wir an nichts Mangel haben. Das war letztendlich ein Grund des Kommens Jesu Christi, weil er uns zeigte, aufgrund auch physischer Gesetze, wie man volle Genüge haben kann. Volle Genüge. Aber wozu? Damit man jetzt herrlich und in Freuden sein Leben so leben kann, dass man diese Segnungen, die wir erhalten, verpassen kann, eine selbstsüchtige Haltung entwickeln kann? Nein, das war nicht der Grund. 2. Korinther, Kapitel 9. 2. Korinther, Kapitel 9, angefangen Vers 8. Gott aber kann machen, sagt Paulus, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt. Auch hier wiederum die gleiche Ausdrucksweise. Und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben, um ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. Vers 11. So werdet ihr reich sein in allen Dingen. Warum? Was ist jetzt der Grund, die Motivation? Was sollte sie sein? Zu geben. In aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Schauen Sie, es mag nicht nur physisches Besitztum sein, um das es hier geht. Gott kann einem Talente gegeben haben. Gute Eigenschaften, die auch angewendet werden könnten im Werk Gottes. Wenn man diese Talente vernachlässigt oder nicht gebraucht, dann sagt man Gott mehr oder weniger, okay, hast du mir zwar gegeben, will ich aber nicht benutzen, wie der faule, ungetreue Knecht, der sein Talent vergrub und wurde dann von Gott sehr dafür bestraft. Wir sollen volle Genüge haben, reich sein, um zu geben. Es geht hier nicht um einen egoistischen Selbstzweck. Ja, ich will aber das so für mich haben. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt wahllos, sagen wir einmal jetzt Geld, an andere gibt, die aber besser dieses Geld nicht erhalten sollten. Ich meine, was hilft es einem Bettler, wenn man dem Geld gibt, der das Geld dann benutzt, um sich da Alkohol von zu kaufen und sich zu betrinken? Nein, man soll mit Besonnenheit handeln. Man soll die Notwendigkeit einer Hilfeleistung erkennen. Und wenn eine Notwendigkeit besteht, dann soll man helfen. Aber wenn jemand, sagen wir einmal, nicht bereit ist, das zu tun, was er oder sie für sich selbst tun kann, dann hilft man einer solchen Person nicht. Dann hält man sie weiterhin in einer Abhängigkeit von, sagen wir einmal, Hilflosigkeit, einer Abhängigkeit von einer Unwilligkeit, das zu tun, was man tun soll. Warum sagt Paulus, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen? Schauen Sie, es geht darum, dass man selbst tun muss, was Gott von einem erwartet. Und nicht immer sich auf andere verlassen soll. Und meint auch, ja, die können, die sollten mir helfen, von daher brauche ich ja nichts zu tun. Aber es geht auch darum, dass man, wie gesagt, eine richtige Haltung zum Geld haben muss. Und das ist eine große Problematik. Es geht jetzt um die Liebe zum Geld. Die Geldgier, die Liebe zum Geld. 1. Timotheus, Kapitel 6. Da müssen wir natürlich aufpassen. Wir haben gesehen, dass Geld an sich nicht schlecht ist, dass Geld an sich kein Fluch ist, dass Geld an sich oder Reichtum an sich keineswegs etwas ist, was Gott nicht will, dass wir es haben. Aber es geht natürlich jetzt darum, dass wir auf richtige Weise das Geld betrachten. Und wenn wir eine falsche Einstellung haben, dann wird uns auch Gott keine Reichtümer geben. Wird uns das nehmen, was wir haben. 1. Timotheus 6, angefangen in Vers 9. Denn die Reich werden wollen, schauen Sie, darum geht es jetzt, die Reich werden wollen. Das ist jetzt ihre Motivation im Leben, ihre Priorität. Die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Und danach hat einige gelüstet. Und was war die Konsequenz? Sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Du, Gottesmensch, fliehe die Geldgier. Du, Gottesmensch, fliehe die Versuchung, reich werden zu wollen, dafür zu arbeiten, dass man reich wird, dass die Motivation des Lebens darstellen soll. Fliehe das. Denn da kann man dadurch vom Glauben abfallen. Eine sehr große Warnung. Fliehe die Geldgier, heißt es in Vers 11. Wörtlich die Geldliebe oder die Zueignung zum Silber. Die Schlachterbibel schreibt, Geld an sich ist nicht böse, da es eine Gabe Gottes ist. Wussten Sie das? Das hatten wir ja bereits schon gesehen, aber die verweisen ja auch auf 5. Mose 8 und Vers 18. Schauen wir uns diese Stelle kurz an. 5. Mose 8 und Vers 18. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Gott gibt uns Kräfte, Reichtum zu gewinnen. Wussten Sie das? Aber wenn das der Fall ist, dann soll man auch daran denken, dass es Gott war, und sich nicht aufheben gegen Gott und wie die Hure Babylon sagen, ja, ich bin sonst keiner, ich habe mir das alles selbst erworben. Ich brauche keinen Gott, ich bin selbst Gott in diesem Sinne. Er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Aber schauen Sie, es geht auch darum, dass wir einen Bund geschlossen haben mit Gott, wenn wir auf richtige Weise getauft worden sind. Und dann wird uns Gott auch physisch segnen, wenn wir die richtige Motivation und Haltung beibehalten. Wenn wir natürlich dann anfangen, Gott zu vergessen, in unserem Leben aufhören zu beten, aufhören, die Bibel zu studieren, aufhören, alles das zu tun, was wir tun sollen als Christen, dann können wir nicht erwarten, dass Gott uns weiterhin segnen wird. Schauen wir uns auch Jeremia an, Kapitel 9. Jeremia, Kapitel 9. Und lesen wir die Verse 22 und 23. Jeremia, Kapitel 9. Die Verse 22 und 23. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Denken wir daran, Gott hat den Reichen und den Armen gemacht. Wir sollten uns nicht unseres Reichtums rühmen, selbst wenn Gott uns Reichtum gegeben haben sollte. Nein, wir sollen uns Gottes rühmen. Und wir sollen demütig sein. Und wir sollen Gott nachfolgen. Und erkennen, dass er es ist, der uns die Kräfte gegeben hat, Reichtum zu gewinnen, wenn das der Fall war. Und dass er uns Kräfte geben wird, Reichtum zu gewinnen, wenn das der Fall sein wird, wenn die Motivation richtig ist. Schauen Sie, wir werden alle die Reichsten aller Reichen sein im Reich Gottes. Diesen Reichtum, den wir dann erlangen werden von Gott, den kann keiner übertrumpfen. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 3 an, denn das ist auch wiederum hier die Gefahr, auch in geistlicher Hinsicht. Offenbarung Kapitel 3, eine falsche Selbsteinschätzung wird hier beschrieben, einer Kirche Gottes, einer Kirchenära in Gottes Kirche, Offenbarung 3, Vers 17. Da heißt es, Du sprichst, wie die Menschen in Malachi Gott entgegnet haben und gesagt haben, ja, womit betrügen wir dich? Du sprichst, ich bin reich, habe genug, brauche nichts. Und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Es geht hier um geistliches Gold, es geht hier um geistliche, in sinnlicher, in physischer Weise zwar nicht, aber hier in geistlicher Weise geht es um geistlichen Reichtum. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Wie wir gelesen hatten, zu sehen, warum es uns in diesem Leben zurzeit nicht so gut geht. Gott erwartet, dass wir das erkennen. Gott erwartet, dass wir uns an Gott wenden und zu Gott beten und ihm die Frage vorlegen und ihm von ihm die Antwort erwarten, warum geht es mir zurzeit nicht so gut? Und nicht mit irgendwelchen dummen Ausflüchten daherkommen. Das ist die falsche Idee der Selbstüberschätzung, der Selbsteinschätzung in falscher Weise. Man meint, man braucht ja sich nicht zu ändern, denn es geht uns ja ganz gut. Das ist sehr gefährlich, diese Einstellung. Hosea Kapitel 12. Hosea Kapitel 12, und lesen wir die Verse 8 und 9. Hosea 12 und Vers 8. Wie Kanaans Händler hat Ephraim eine falsche Waage in seiner Hand und betrügt gern. Denn er spricht, ich bin reich, ich habe genug. Bei all meinen Mühen wird man keine Schuld an mir finden, die Sünde ist. Schauen Sie, der betrügt gern, aber es ist so zur Gewohnheit geworden, dass er meint, er ist ja okay in Gottes Augen und keine Sünde besteht. Eine totale falsche Einstellung, die dieser Mensch hat, aber Ephraim wird ja angesprochen. Ephraim heute, wie wir ja alle wissen oder wissen sollten, die Nachfahren des Hauses Israel, Ephraim und Manasse, die Söhne von Josef. Heute findet sich Ephraim in Großbritannien, das nur nebenbei gesagt. Schauen Sie, wie Gott sich hier diese Dinge vorstellt, wie er dies hier beschreibt. Aber ganz allgemein gesagt, man rühmt sich seines Reichtums, den man scheinbar hier auf falsche Weise erworben hat, oder aber den man zu falschen Dingen jetzt benutzt und meint, man lebt ja ganz so in Ordnung und man kann sich selbst rühmen, man braucht Gott nicht. Aber schauen Sie, Liebe zum Geld oder auch zu physischen Dingen allgemein ist eine Wurzel des Bösen, wie wir gelesen haben in 1. Timotheus 6. Eine Wurzel des Bösen. Zum Beispiel denken wir an Eva, die hat sich verleiten lassen von Satan, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Das war dann eine Wurzel des Bösen, weil sie damit Gott nicht gehorsam war. Da waren jetzt physische Dinge, die wollte sie. Sie sah sich jetzt diesen Baum an, sie sah sich die Frucht an, die war lieblich anzuschauen, begehrenswert, hat davon gegessen. Uns begegnen heute sehr viele Früchte in unserem Leben, die lieblich anzusehen sind, die begehrenswert zu sein scheinen. Auf alle mögliche Art und Weise kann man dieses Prinzip anwenden. Und damit beginnt man, einen falschen Weg zu gehen. Und damit hat man die Wurzel oder eine Wurzel des Übels bereits in seinem Leben dann gepflanzt. Schauen wir uns Prediger Kapitel 5 an. Prediger Kapitel 5 und Vers 9. Prediger 5 und Vers 9. Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Wenn Gott uns Reichtum gibt, dann sollen wir das als eine Gabe Gottes anerkennen, aber man soll nicht diesen Reichtum jetzt lieben, weil man dann, wenn man es auf falsche Weise tut, die Liebe zu Gott nicht mehr haben wird. Wie wir gleich sehen werden, man kann nicht beides zur gleichen Zeit lieben. Und wir lesen weiter in Vers 12, in Prediger Kapitel 5 und Vers 12. Es ist ein böses Übel, das ich sah unter der Sonne. Reichtum wohl verwahrt, abgeschlossen, für sich so im Safe behalten. wird zum Schaden dem, den ihn hat. Denn der Reiche kommt um durch ein böses Geschick, und wenn er einen Sohn gezeugt hat, dem bleibt nichts in der Hand. Wie einer nackt von seiner Mutter Leibe gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist, und trotz seiner Mühe nimmt er nichts mit sich in seiner Hand, wenn er dahin fährt. Schauen Sie, die Liebe zum Geld, die Liebe zum Reichtum war in falscher Weise erfolgt hier. Es ging alles um diesen Reichtum, was hier beschrieben wird. Und er wird einem in keinster Weise etwas bringen. Deswegen sagt uns Christus in Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 21. Matthäus Kapitel 6, und lesen wir die Verse 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Das soll nicht unsere Motivation unseres Lebens sein. Man will nicht reich werden, oder man sollte jedenfalls diesen Willen nicht haben. Wenn Gott einem Reichtum gibt, okay, aber es soll nicht die Motivation sein. Ihr sollt nicht euch Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Durch gute Taten, die man erweist, durch das richtige Leben, das man führt, auch anderen gegenüber, die Liebe zum Nächsten. Und auch den Nächsten lieben wie sich selbst, dem helfen, wenn Hilfe notwendig ist, aber wie gesagt, in richtiger Weise, mit Besonnenheit. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Herz ist, da ist auch, oder wo dein Schatz ist vielmehr, da ist auch dein Herz. Und was sagt er weiter? In Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Wie die Menschen, die sagen, ja, braucht doch Gott nicht. Hab mir alles das selbst erworben, durch meine Geschicklichkeit. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und darum sage ich euch, und jetzt fährt er fort, uns zu sagen, sorge nicht um euer Leben, macht euch keine unnützen Sorgen. Was ihr essen oder trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann fährt er fort, Vergleiche anzustellen, wie Gott sogar der Natur beisteht. Wie viel mehr sollte er es uns nicht tun, fragt er hier. Er sagt in Vers 32, nach all dem trachten doch die Heiden, euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all dessen bedürft. Und schauen wir uns nun Vers 33 an. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem, für das Gott eintritt. Liebt Gott, liebt sein Reich, Gott ist eine Familie. Gott ist das Reich Gottes. Schauen Sie, Sie sollen Eintritt haben und erlangen in das Reich Gottes, in die Gottesfamilie. Trachtet zuerst danach. Das soll eure Priorität sein. Und nach seiner Gerechtigkeit, nach der Gerechtigkeit Gottes. Was ist die Gerechtigkeit? Alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. So wird euch dies alles zufallen. Nur zufallen, schlechtes Wort. Wiederum schlechte Übersetzung. Besser, so wird euch dies alles gegeben werden. Wie andere es auch richtig übersetzen. Das soll die Priorität sein. Gott wird uns segnen, wenn wir die richtige Priorität haben, wie wir das immer und immer wieder schon gelesen haben. Es geht nicht darum, dass man Geld lieben soll, dass man den Mammon lieben soll, dass man diese Geldgier hat, diese Gier des Mammons. Wenn das unsere Motivation im Leben ist, dann werden wir nicht, und ich sage nicht, das Reich Gottes ererben, wenn wir nicht diese Motivation schleunigst ändern. Schauen Sie, 1. Johannes Kapitel 2. Wie ich sagte, es geht um die Liebe zum Geld. Darum geht es hier. Und eine falsch verstandene Liebe. Natürlich soll man lieben, akzeptieren, anerkennen, dankbar dafür sein, wenn Gott einem etwas gibt. Darum geht es hier nicht. Aber es geht darum, dass man nicht sein ganzes Leben darauf ausrichten soll, jetzt diese Dinge zu erwerben. Denn damit wird man unweigerlich die Liebe zu Gott verlieren, wenn man sie hatte. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust, hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, wer bleibt in Ewigkeit? Schauen Sie, wie kurzsichtig, wenn man diese vorübergehenden Freuden der Sünde erleben will, die so vergänglich sind und dadurch die Liebe des Vaters, die man in sich haben sollte oder die zumindest mit einem wirken sollte, dann verliert. Denken wir daran, dass unsere Aktionen, unsere Taten heute Konsequenzen haben für unser zukünftiges Leben, in physischer und was noch wichtiger ist, in geistlicher Weise. Warum alles aufs Spiel setzen? Ach, aber ich liebe doch diese Frau, ich liebe doch diesen Mann. Nun gut, die sind aber verheiratet. Ach ja, das macht doch nichts. Oder wir können doch ruhig so zusammenkommen, zusammenleben. Oder sogar auch den Anschein erwecken. Selbst wenn man vielleicht gar nichts tut, aber man erweckt den Anschein dadurch, dass man zusammenlebt, dass da etwas geschieht, was nicht geschehen sollte. Diese Dinge müssen schleunigst behoben werden. Denn die Sünde lauert vor der Tür. Und wenn sie sich schon in solche Situationen begeben und in solchen Situationen sind, werden sie nicht die Kraft haben, er zu widerstehen. Und Gott sagt auch ganz klar und deutlich, tut es nicht. Lukas Kapitel 6. Lukas Kapitel 6, Vers 24. Lukas 6, Vers 24. Aber dagegen sagt er, wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Ja, den Reichen, die diese falsche Einstellung haben, die diesen Reichtum über alles gesetzt haben. Darum geht es hier. In Kapitel 12 sagt er noch mehr hierzu. Lukas 12, angefangen in Vers 13. Es sprach einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Und er sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und hier kommt jetzt das berühmte Gleichnis von dem reichen Kornbauer, von dem ja auch schon bereits in gewisser Weise der Prediger gesprochen hat, wo er sagte, Reichtum sicher verwahrt, wird einem nicht helfen. Schauen Sie hier. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Schauen Sie, wie der Prediger sagte, der Reichtum verweht oder der Mensch, der reich ist, stirbt und wer wird dann das ererben? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln durch unsere gute Lebensweise und nicht auf egoistische und auf ich bezogene Weise leben, denn dann hat man keine Schätze bei Gott. Und Gott kann einem alles das nehmen, sogar das Leben, im Handumdrehen. Machen wir uns nichts vor. Wir leben nur deshalb und atmen, weil Gott uns den Atem schenkt. Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1, angefangen in Vers 10. Wer reich ist, der rühme sich seiner Niedrigkeit. Man hat die richtige, demütige Haltung. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahin welken in dem, was er unternimmt. Eine ganz klare, deutliche Aussage. Auch in Kapitel 5. Jakobus 5 und Vers 1. Und nun ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Warum? Weil sie reich sind? Nein, Reichtum an sich, darum geht es nicht. Aber hier geht es um etwas, was eine falsche Haltung, eine falsche Motivation, eine falsche Lebensweise aufgrund des Reichtums beschreibt. Euer Reichtum ist verfault, Vers 2. Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Aber wie? Wie haben sie es getan? Vers 4. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt. Auf betrügerische Weise haben sie gelebt. In egoistischer Weise. Sich nicht um das gekümmert, was andere angeht. Die beraubt, die betrogen. Dieser Lohn, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst. Und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Schauen Sie, diese Reichen, die hier beschrieben werden, die leben auf abscheuliche, gottesfeindliche Weise. Darum geht es hier. Und das ist etwas, wovor gewarnt wird. In Jesaja Kapitel 5 wird auch vor etwas gewarnt. Und das sieht man heute immer und immer wieder. Wenn ich manchmal so ein wenig durch die Gegend fahre, dann sehe ich diese Ansiedlungen von Häusern, ein Haus neben dem anderen, alle sehen gleich aus, so wie ein gelber Bleistift. Gott warnt davor. Jesaja 5. Jesaja 5. Und lesen wir Vers 8. Wehe denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Schauen Sie, im Millennium wird das nicht mehr so laufen. Da wird jeder sein eigenes Haus haben. Da wird jeder vor seinem eigenen Feigenbaum sitzen. Wieso kann jemand, soll jemand, da sich große Reichtümer dadurch anschaffen, dass er verschiedene, viele Häuser hat und die dann vermietet und sich da dann enorme Mieten geben lässt von den Mietern? Warum soll das so sein? Das ist in Gottes Augen keineswegs unbedingt richtig. Aber schauen Sie, so läuft das heute in unseren Ländern, die so aufgeklärt sein wollen. Aber das wird sich ändern. Und hier eine Warnung in Jesaja 5. Aber schauen wir uns auch eine weitere Warnung an in Sprüche Kapitel 28. Sprüche 28 und Vers 20. Ein treuer Mann wird von vielen gesegnet. Wer aber eilt, reich zu werden, der wird nicht ohne Schuld bleiben. Wer eilt, reich zu werden. Man muss das begreifen, was hier gemeint ist, auch Vers 22. Wer habgierig ist, der jagt dem Reichtum und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Denn Habgier, eine Sünde, und Gott wird einen nicht segnen, wer habgierig lebt. Auch in Sprüche 23, die Verse 4 und 5. Sprüche 23 und die Verse 4 und 5. Bemühe dich nicht, reich zu werden, da spare deine Klugheit. Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da. Denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Bemühe dich nicht, reich zu werden. Eine bessere Übersetzung ist, überarbeite dich nicht. Oder auch, arbeite dich nicht selbst, damit du krank wirst. Mit anderen Worten, man soll nicht überarbeiten. Man soll nicht seine ganze Lebensweise darauf richten, reich zu werden. Eine weitere Ermahnung in Sprüche 20, Vers 21. Das Erbe, nachdem man zuerst sehr eilt, wird zuletzt nicht gesegnet sein. Hier wird um etwas gefeilt. Man will hier dieses Erbe schnellstens erhalten. Und zwar scheinbar durch illegale Methoden. Und es wird zuletzt nicht gesegnet sein. Wir finden eine Parallelstelle hierzu in Sprüche 13 und Vers 11. Sprüche 13, Vers 11. Hastig errafftes Gut zerrinnt. Wer aber ruhig sammelt, der bekommt immer mehr. Hastig errafftes Gut. Nun, dieses hastig erraffte Gut bezieht sich scheinbar auch auf illegale Methoden. Aber ein Prinzip wird hier auch deutlich. Wer, es heißt hier, ruhig sammelt und manchmal auch etwas beiseite legt, das ist immer ein gutes Prinzip gewesen, dass man von seinem Gehalt, was man erhält, sein monatliches Gehalt, sagen wir einmal, etwas zur Seite legt, etwas spart, wenn das möglich ist, damit man eine Rücklage hat. Viele Menschen heute leben von der Hand in den Mund. Und ich will nicht sagen, dass es in den gegenwärtigen Situationen vielleicht auch gar nicht anders geht, aber man kann sich an Gott wenden, wenn man diese Prinzipien begreift. Das heißt sogar, dass Eltern sogar etwas zurücklegen können für ihre Kindeskinder. Schauen Sie, es geht um gewisse Prinzipien hier. Und dieses ruhige Sammeln, dieses beständige Sammeln, das ist eine Segnung von Gott. Er wird uns diese Möglichkeit geben, wenn man nicht auf unlautere Weise an die Sache herangeht. Sprüche 21 und Vers 6. Denn hier wird es deutlich, worum es eigentlich geht. Wer Schätze sammelt mit Lügen, der wird fehlgehen und ist unter denen, die den Tod suchen. Auch in Kapitel 15 und Vers 16, wenn man Schätze sammelt mit Lügen. Schauen Sie, wenn man andere betrügt, auch im Geschäftsverkehr, wenn man denen falsche Dinge sagt, auch das ist ein gutes Produkt, das können sie wirklich kaufen, und man weiß um Fehler und man offenbart die nicht. Sprüche 15, Vers 16. Besser wenig mit der Furcht des Herrn als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Warum Unruhe? Nun, weil man diesen großen Schatz möglicherweise auch auf unlautere Weise erworben hat und jetzt hat man auch Unruhe, dass man das vielleicht aufgedeckt bekommt. Oder auch, man hat Unruhe, wenn man nicht weiß, was geschehen wird mit diesem Schatz. Andere wissen vielleicht drum und vielleicht wollen die denn auch haben. Die Meute der Erben wird sich an uns wenden. Sprüche 16, Vers 8. Sprüche 16, Vers 8. Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Viel Einkommen mit Unrecht. Schauen Sie, wenn man bereit ist, viel Einkommen mit Unrecht zu erwerben, bedeutet dies bereits schon, dass man eine total falsche Motivation hat. Man lebt um des Reichtums willen. Man lebt darum, dass man diesen Reichtum erlangt, dieses Geld erlangt, dieses Geld erwirbt. Und man ist bereit, Unrecht zu tun, auf falsche Weise vorzugehen, nur damit man eben diesen Reichtum erwirbt. Darum geht es hier. Gott sagt, wer so lebt, der hat sich von mir entfernt oder ist mir nie nahe gekommen. Und dann wird er auch nicht gesegnet werden in seinem Tun. Und ich möchte heute jetzt abbrechen und dann in der nächsten Predigt noch auf weitere Prinzipien eingehen. Zunächst einmal wiederum auf den Betrug im Geschäftsverkehr, denn Gott hat sehr viel hierzu zu sagen. Und dann möchte ich auf die richtige Einstellung eingehen. Wie sollte ein Christ leben im Hinblick auf Geld, im Hinblick auf Reichtum? Was sollte seine Motivation sein? Und so dann die Frage, die immer wieder auftaucht, kann ein Reicher überhaupt ins Himmelreich kommen? Einige missverstehen da gewisse Stellen in der Beziehung. Und dann geht es auch um weitere Fragen, wie zum Beispiel, kann man Zinsen nehmen oder sollte man in Wucher sich begeben oder sollte man Bürgschaften abgeben oder kann man, sagen wir mal, bankrott erklären und so weiter und so fort. Alles dies sind noch Fragen, die wir dann in der nächsten, ich denke, abschließenden Predigt dieser Serie behandeln werden. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit, aber denken Sie ein wenig über diese Dinge nach, die wir heute in der Bibel gelesen haben, denn sie sind wichtig für Sie, ganz persönlich. Und Sie sollten das auch ganz persönlich sich anschauen, denn es kann durchaus eine Änderung in Ihrem Leben erfolgen, wenn diese Dinge bei Ihnen vorliegen, entweder im positiven oder im negativen Bereich. Wenn sie im positiven Bereich vorliegen, wenn Sie bereits schon so handeln, wie die Bibel es sagt, gut, dann bleiben Sie dabei. Aber wenn sie im negativen Bereich vorliegen, weil es ihnen eben nicht so geht, wie es ihnen gehen sollte im Hinblick auf das, was die Bibel lehrt, dann überlegen Sie, wie sieht es in meinem Leben aus? Nachprüfen, darüber nachdenken, darauf achten und dann Änderungen in dem Leben vornehmen. Das ist das, was Gott erwartet. Das ist das, was Sie verpflichtet sind zu tun. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Thank you.